Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts der Bundesfachstelle Linke Militanz. Gefördert im Rahmen von Demokratie leben, einem Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Heute haben wir für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein etwas anderes Format vorbereitet. In der heutigen Folge interviewt unser Kollege Alexander Deike Herr Matthias Pletzko zum Verhältnis der radikalen Linken zur Gewalt. Der Großteil der Anlässe, aus denen die radikale Linke in Deutschland in die Schlagzeilen und damit in die breite gesellschaftliche Diskussion gerät, steht mit Gewalthandlungen in Verbindung. Seien es clandestine Sabotageakte gegen Fahrzeuge von Wohnungskonzernen oder Körperverletzungen in Auseinandersetzungen mit der extremen Rechten oder der Polizei auf Demonstrationen. Es sind nicht zuletzt Sachbeschädigungen, aber auch Gewalttaten gegen Menschen, mit denen die radikale Linke oder besser gesagt ein kleiner Teil eines gesamtgesellschaftlich betrachtet nicht allzu gewichtigen linksradikalen Spektrums sich öffentlich Aufmerksamkeit sichern. Doch was wissen wir jenseits von medialer Erregtheit berichteten Einzelereignissen über Qualität und Quantität linksradikaler Gewalt? Welche Daten gibt es und welches Bild lässt sich auf deren Grundlage zeichnen? Wo liegen die Defizite dieser Daten? Es soll heute aber auch darum gehen, welchen Zweck die Gewaltpraktiken erfüllen. Sind sie vor allem als symbolische Gewalt zu verstehen, als militanter Ausdruck eines widerständigen Habitus, gerichtet gegen die gegenwärtige ökonomische, soziale und politische Verfasstheit unserer Gesellschaft, oder werden konkrete Ziele verfolgt? Über diese und weitere Fragen spricht Herr Deike mit Herrn Letzko. Nun wird Herr Deike aber zunächst Herrn Letzko vorstellen und dann ins Interview starten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Herr Mletzko ist Sozialwissenschaftler und hat sich in verschiedenen Forschungsprojekten mit Radikalismus und Gewalt in Deutschland befasst. Zum einen hat er sich dabei intensiv mit den polizeilichen Daten zur sogenannten politisch motivierten Kriminalität auseinandergesetzt, zum anderen aber auch Gerichtsakten ausgewertet. Darüber hinaus hat er sich mit der Reflexion gewaltsamer Praktiken in den Publikationen unterschiedlicher Szenen und Milieus beschäftigt. Sein Fokus liegt auf der Analyse von Gewaltpraktiken und Diskursen, die dem rechtsradikalen und dem linksradikalen Spektrum zugeordnet werden. Guten Morgen, Herr Mletzko.
Guten Morgen und vielen Dank für Ihre freundliche Einladung, an diesem Podcast mitwirken zu dürfen.
Herr Mletzko, warum wenden Teile der radikalen Linken überhaupt Gewalt an? Wie wird Gewalt legitimiert angesichts der Tatsache, dass die radikale Linke doch eigentlich das Ziel einer Gesellschaft verfolgt, die frei ist von Herrschaft und, wie es immer wieder im linksradikalen Diskurs heißt, Gewaltverhältnissen?
Bevor ich konkret zu dieser Frage komme, will ich der Klarheit halber nochmal den Untersuchungsgegenstand ein bisschen versuchen, ganz kurz zu umreißen. Träger linker Gewalt ist erfahrungsgemäß, also aus der Forschung, Polizeipraxis oder aus Selbstzeugnissen, die heterogene, sich ständig wandelnde Szene autonomer Gruppen, die sich seit Mitte der vergangenen Dekade mit traditionellen und postautonomen Strömungen weiter ausdifferenziert. Diese Szene bestreitet einen beträchtlichen, allerdings nicht genau quantifizierbaren Anteil des Gewaltaufkommens der polizeilich als links erfassten Gewaltdelikte. Insofern ist es durchaus sinnvoll, sich vorrangig mit dieser Szene zu beschäftigen. Bleibt aber auch immer eine Restmenge von Delikten, die auf das Konto von schwierig abzugrenzenden Randszenen geht, also etwa traditionelle Anarchisten, Punkerszene, Hip-Hopper oder auch Migrantengruppen oder schlichtweg Erlebnisorientierte. Nun zur konkreten Frage. Warum-Fragen beziehen sich ja immer auf ein hochkomplexes Geflecht notwendiger und möglicher Bedingungen des Gewalthandelns. Ich möchte mich hier beschränken auf den zweiten Teil der Frage, nämlich wie wird Gewalt legitimiert, also Rechtfertigungsmuster. Hierzu möchte ich mal einen weitgehend in Vergessenheit geratenen kriminologischen und rechtswissenschaftlichen Hochkaräter Herbert Jäger zitieren. Jäger hat schon in den 60er Jahren während der Zeit der Auschwitz-Prozesse die Arbeit Verbrechen unter totalitärer Herrschaft, Studien zur nationalsozialistischen Gewaltkriminalität 1967 vorgelegt und war später an den aus meiner Sicht immer noch wegweisenden, damals vom Bund in Auftrag gegebenen Analysen zum Terrorismus beteiligt, 1981. Und zwar mit der Arbeit, die individuelle Dimension terroristischen Handelns, Annäherungen an Einzelfälle. Von ihm stammen auch Gedanken zur Kriminologie kollektiver Verbrechen von 1980. Sehr, sehr lesenswert nach wie vor. Dort sagt er Folgendes zur Funktion von Gewaltrechtfertigungsmanövern. Kollektive Gewalt ist vor allem durch Rechtfertigungen, Neutralisationen und Umwertungen bis hin zu Zuständen moralischer Anästhesie gekennzeichnet, durch die tradierte Wertungen eliminiert oder umgepolt werden. Dabei lehnt er sich theoretisch an den kriminologischen Neutralisierungsansatz von Sykes-Mazza Ende 60er Jahre an, demzufolge sich das Individuum, das also kriminell tätige Individuum, gegen Selbstvorwürfe und Vorwürfe anderer zu immunisieren sucht. Dies diene nicht nur der nachträglichen Selbstentlastung, sondern könne auch dem Verhalten vorausgehen, ihm psychologisch den Weg ebnen und es auf diese Weise ermöglichen. Wenn wir uns nun das denkstrukturelle Repertoire linksmilitanter Akteure anschauen, lassen sich diesbezüglich durchaus einige stabile Muster erkennen. Ein ständiges Verneinen des Unrechts und bagatellisierende Vergleiche will heißen, die Dimension der Opfer oder Schäden der eigenen Gewalt erscheinen im Vergleich zu realen oder behaupteten gravierenden Ereignissen, Kriege, Hunger, Umweltkatastrophen, Armut, Bedrohlichkeit rechter Gewalt, immer lächerlich gering, das ist damit gemeint. Moralische Rechtfertigung und Überhöhung, Selbstüberhöhung. Es werden immer die eigenen höherwertigen langfristigen Ziele betont. Umwelt, Frieden, Kampf gegen Nazis. Entpersönlichung, Dehumanisierung des Gegners oder Opfers. Es wird regelmäßig ein edler Endzweck und ein Notwehrrecht gegen ein groß- und massenverbrecherisches politisches und wirtschaftliches System in Anspruch genommen. Das System wird als Mordmaschine bezeichnet. Capitalism kills, gängiger Spruch. Aus der Perspektive des Akteurs handelt es sich immer um gerechte Gewalt. Man sieht sich als selbstbewussten und verantwortlichen Täter. So der Aktivist Geronimo Ende der 90er Jahre schon. Man sieht sich auf einer Ebene humanistischen Konsenses handelnd oder dem Wohlergehen aller Menschen verpflichtet. Um an diesem Punkt nicht missverstanden zu werden, mir geht es nicht darum, die Dringlichkeit vieler Mobilisierungsthemen in Zweifel zu ziehen, siehe rechte Mobilisierungserfolge, Klimadiskurs oder ähnliches. Mir geht es um die denkstrukturell typischen Überzeichnungen und Zuspitzungen, die zur Rechtfertigung personenbezogener Gewalt bis hin zum politisch motivierten Tötungsdelikt konstruiert werden. Ein Aktivist rechtfertigte einmal seine Befürwortung der unter bestimmten revolutionären Bedingungen denkbaren gezielten Tötung Einzelner im Interesse aller mit folgender Charakterisierung des aus seiner Sicht massenverbrecherischen Systems. Der Alltag des Systems, so wie es ist, kostet tagtäglich zigtausenden Menschen das Leben, die für den Profit und für die Machterhaltung der Herrschenden auf der Strecke bleiben. Durch Hunger, Krieg, sexistische Gewalt, mörderische Arbeitsbedingungen. So ein Papier Mitte der 90er Jahre. Oder ein aktuelles Beispiel aus einem Papier: Wir suchen die direkte Konfrontation am Tag I alle nach Leipzig, Bullenangriffen vom 10.01.2020. Das wurde erstellt zur Rechtfertigung eines exzessiven Gewalteinsatzes gegen drei isolierte Polizeibeamte, denen die Schutzhelme vom Kopf gerissen wurden, das auch als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft wurde in der Silvesternacht 2019-20. Wer wirft uns vor, wir handeln nur aus purer Lust und Zerstörung? während die Erde, die Natur, die Zukunft aller Lebenswesen von eben jenen zerstört wird. Während tausende Existenzen durch Drogen kaputt gehen, tausende Seelen in den Selbstmord getrieben werden. Wer wirft uns vor, aus Liebe zur Gewalt zu agieren? Wohl diejenigen, die Atomwaffen besitzen, Kriege entfachen, Waffen produzieren, Armeen aufrüsten, Neste bauen. Die, die die Aufstände blutig niederschlagen, Menschen verfärben. Es sind die ganzen Industriemagnaten, Diktatoren, Kanzlerpräsidenten. Es sind ihre Handlanger, die Seehofers, Kramp-Karrenbauers, die Rainer Wenz und nicht zuletzt ihre Fußsoldaten. Zu dieser Art Feindbildpflege gehört, dass einem von Rechtsextremisten, Konservativen bis hin zu den grünen und nicht militanten Linken reichenden und damit fast beliebig breiten Spektrum von politisch weltanschaulichen Gegnern die Urheberschaft oder Beteiligung an diesen Großverbrechen unterstellt wird. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen werden dann immer als strukturelle Gewaltverhältnisse ohne jeglichen Raum für gewaltfreie, gesellschaftsverändernde politische Arbeit gedeutet. Der politisch weltanschauliche Gegner wird darüber hinaus nicht nur moralisch abgewertet. Bestimmte Feindgruppen, insbesondere die rechte Szene und Institutionen der inneren Sicherheit, unterliegen auch immer einem konsequent gepflegten Dehumanisierungsmechanismus. Damit einher geht oft ein systematisch verniedlichender, zynischer Sprachgebrauch. So können ruhig schon mal Pigs mit Knieschüssen angekratzt werden, so Kommentare zu einer bestimmten Anschlagsgattung der 80er Jahre. Oder Faschos, die Ärsche angegrillt werden. Das war bei einem Brandanschlag direkt gegen das Haus eines Neonazis. Oder, wie im eben genannten Leipziger Fall, ein eifriges Schwein, das einen von uns jagte, mit lebensbedrohlicher Gewaltanwirkung gegen den Kopf angegangen wäre. Vom versuchten Mord zu sprechen, so in dem Papier, sei blanker Hohn. So die Selbstsicht aus der Szene. Noch eine Anmerkung zum Warum der Gewaltanwendung aus Szenesicht. Beim Gewaltanwenden autonomer Gruppen schwingen immer instrumentelle Komponenten, Gewalt als Mittel zum politischen Zweck, und expressive Komponenten, Gewalt als Mittel zur Selbstverwirklichung und Abreaktion von Wut und Hass mit. Der instrumentelle Charakter wird durch ein insgesamt eher planvolles, inhaltlich und technisch akribisch vorbereitetes und abgestimmtes Handeln deutlich. Beim Gewalthandeln werden dann konkrete Ziele auf politischer, symbolischer oder materieller Ebene, maximaler Sachschaden zum Beispiel, verfolgt. Dementsprechend haben sich auch ausgedehnte Militanzdebatten, die immer wieder um die inhaltliche Vermittelbarkeit und taktische Dosierung des Gewalteinsatzes kreisen, geradezu zu einem charakteristischen Merkmal autonomer Gruppen entwickelt. Gelegentlich wurde explizit darüber reflektiert. So hatte zum Beispiel Ende der 90er Jahre ein Aktivist ein exaktes Nachdenken darüber, welche Aktionsformen überhaupt imstande sind, welcher Art Funktionen bzw. Zwecksetzungen zu erfüllen sind, eingefordert. Die militante Aktion wirke demnach als Verstärker von Aufklärungskampagnen, ein Thema überhaupt in die Schlagzeilen bringen, die Sache ins Rollen bringen, um dadurch ein gewisses Folgeinteresse zu garantieren. Oder sie wirkt als Generator von Binnen- und Außenmobilisierung. Binnenmobilisierung im Sinne von Aktivierung eines autonomen inneren Kerns und Nahumfelds. Außenmobilisierung im Sinne von Anschieben einer medialen, politischen und wissenschaftlichen Sorgelogik mit Ereiferungsspiralen. Oder als konkreter Widerstandsakt gegen bestimmte gesellschaftliche Missstände, etwa rassistische Gewaltverhältnisse, rechte Mobilisierung. Diese gilt es dann schnell und direkt zu bekämpfen oder zu beseitigen. Das war ein Papier 1998 von einem sich Fridolin nennenden Aktivisten. Sehr differenziert. Für die Umsetzung solcher Überlegungen sind leitthemenbezogene Gewalttatenserien, die immer wieder auftauchen, während der Hochphase einer Kampagne typisch. Diese werden dann explizit oder implizit mit dem angestrebten Zielen in Angriff genommen, über maximalen Sachschaden letztendlich auch politische Rahmenentscheidungen, wie zum Beispiel Migrationspolitik, Klimapolitik, Städtebaupolitik, Einfluss nehmen zu wollen. Auch das unter autonomen Gruppen gängige provokative und konfrontative Gebaren gegenüber Polizeikräften dient nicht selten dem konkreten Ziel, im Sinne der alten Devise des Faschismus herauskitzeln, Überreaktionen beim Gegenüber zu provozieren und damit Mobilisierungseffekte zu erreichen. Ein Wort noch zu den expressiven Komponenten. Auch diese werden von Szeneaktivisten ausdrücklich benannt. Sie gelten als intensive Gefühlserlebnisse der Gruppensolidarität, gewissermaßen in einer Gefahren- und Kampfgemeinschaft. Sie gelten Erfahrungen bisher nicht genannter Fertigkeiten und Fähigkeiten im Grenzbereich des Gewalthandelns oder erregender Gefühle historischer Bedeutsamkeit. Diese hat der Aktivist Geronimo schon Anfang 90er Jahre geschrieben und versucht, so die entsprechenden Gefühlslagen in Worte zu fassen. Er hat davon gesprochen, dass immer auch die Selbstbefreiung von verinnerlichten Herrschafts- und Gewaltverhältnissen emotional eine Rolle spielen. Dies sei eine wichtige psychische Dimension und Ausdruck eines schwer fassbaren Lebensgefühls. Die Seiten von Individualität und Subjektivität solle man der Gewalt- und Militanzdebatte nicht ausblenden. In einem Positionspapier einer konspirativen Kleingruppe mit dem Titel Streifzüge zwischen Feuer und Flamme, militanter Kern in der autonomen Wolke, auch 90er Jahre, hieß es dazu, man sehe in der Aktion spielerische Momente und auch eine Abwechslung in einer sonst recht ereignisarmen Welt. Die direkte Aktionsphase erzeuge einen sonst kaum gekannten Fiebrigkeitszustand, und wir haben spannungsgeladenen Spaß dabei, wenn Brandsätze abgelegt werden. Dies sei aber kein Selbstzweck. Das mein Versuch einer Antwort zur ersten Frage.
In der medialen Debatte ist es oft so, dass ganz entgegengesetzte Aussagen über Qualität und Ausmaß radikaler Gewalt getroffen werden. Das hängt oftmals dann davon ab, aus welchem politischen Spektrum die Aussage stammt. Deswegen denke ich, es ist sinnvoll, einmal anzusprechen, welche Daten gibt es überhaupt zu linksradikalen Gewalttaten? Wie werden diese Daten erfasst und wo werden sie erfasst?
Ja, wichtige Frage. Wesentliche Quellen hierfür sind die polizeilich erfassten Hellfelddaten und auch Gerichtsakten. Ich beschränke mich jetzt mal auf die polizeilichen Daten, sonst würde das zu weit führen. Trotz bekannter Einschränkungen und Probleme bei Kriminalstatistiken überhaupt, wie zum Beispiel Hell-Dunkelfeld-Diskrepanz, problematisches Aussage- und Anzeigeverhalten, zwischenbehördliche Divergenzen, Zuordnungsschwierigkeiten, um nur einige zu nennen, liegt kriminologisch gesprochen der Erkenntniswert der Polizeidaten darin, dass sie oft noch in unmittelbarer Nähe zum Tatgeschehen werden. Gerichtsakten können darüber hinaus dichte Beschreibungen von Taten und Kontexten enthalten. Beide Quellen sind aber naturgemäß keine nach sozialwissenschaftlich-methodischen Erfordernissen erstellte Instrumente, sondern dienen der Strafverfolgung. Zu den Eckpunkten der polizeilichen Erfassung werde ich jetzt auf das Definitions- und Erfassungssystem politisch motivierte Kriminalität, von jetzt an nenne ich das abgekürzt PMK-System, eingehen. Der Entstehungskontext dieses Erfassungssystems war im Grunde die fremdenfeindliche Gewaltwelle Anfang der 90er Jahre. Damals gab es nämlich natürlich erhebliche internationale öffentliche Aufmerksamkeit und es wurden Zweifel an angemessener sicherheitsbehördlicher Reaktion laut. Dazu gehörte die Frage, ob die Behörden zu einer realitätsnahen Lagebeschreibung rechter Gewalt fähig waren. Die damalige Erfassung hat nämlich äußerst widersprüchliche Daten produziert und tat sich mit den Phänomenen fremdenfeindlicher Straf- und Gewalttaten mit heterogenem Bild unterhalb der Schwelle des sogenannten Extremismus, also immer das Handeln mit Systemüberwindungsabsicht schwer. Eine journalistische Auflistung von Todesopfern lag damals 4-mal so hoch wie die offizielle Zahl. Das produzierte öffentlichen Druck und der führte auch zu polizeilicher Selbstkritik. Aus der Polizei selber hieß es, man sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, der über den der Inkompetenz hinausgehe. Es könnte an Rechtsextremismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit festgemacht lauten. Die Polizei beteilige sich institutionell an deren Banalisierung. So eine Äußerung aus der Führungsschiene der Polizei selber. All dies führte zur Einführung eines neuen Definitions- und Erfassungssystems. Damals genannt kriminalpolizeilicher Meldedienst in Fällen politisch motivierter Kriminalität. Eingeführt wurde das System am 10. Mai 2001. Dieses neue System erfolgte in expliziter Loslösung von der extremismuszentrierten Engführung des alten Dienstes, kriminalpolizeilicher Meldedienst in Staatsschutzsachen. Als Ziel des neuen PNK-Erfassungssystems gilt die Schaffung einer verlässlichen Datenbasis, um Auswertung, statistische Aussagen, Führungsentscheidungen, kriminalpolitische Entscheidungen, kriminologische Forschung im Dienst von Prävention und Repression zu ermöglichen. Ein paar Worte jetzt zu den Schlüsselbegriffen und Kategorien zum Verständnis dieser Erfassung. Als politisch motivierte Kriminalität werden Straftaten erfasst, bei denen unter Würdigung aller Erkenntnisse zur Tat, unter anderem auch Sicht des Betroffenen und oder zur Einstellung des Täters, Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass. Und da kommt jetzt eine ganze Reihe von Kriterien. Zum Ersten wird in Anschlag gebracht ein weit gefasster Arbeitsbegriff von politischer Motivation. Der lautet, Straftaten, die den demokratischen Willensprozess beeinflussen sollen, der Erreichung oder Verhinderung politischer Ziele dienen oder sich gegen die Realisierung politischer Entscheidungen richten. Dann folgen Kriterien, die dem verfassungsschutzrechtlich definierten politischen Extremismusbegriff entnommen sind. Das ist die Auflistung von Grundnormen der freiheitlich als freiheitlich-demokratischen Grundordnung definierten Wesensmerkmale. Darauf will ich jetzt im Einzelnen nicht eingehen, das wird zu lang, das kann man auch nachlesen. Die Definition liegt öffentlich vor. Und dann kommt der wichtige Absatz, da geht es um die Nennung von Opfergruppen und Angriffszielen. Nämlich zum einen die Zielgruppe des politisch-weltanschaulichen Gegners und zum anderen die Zielgruppen von Vorurteils- oder Hasskriminalität. Das will ich mal zitieren, weil das ist schon ganz wichtig. Straftaten, die gegen eine Person wegen ihres zugeschriebenen oder tatsächlichen politischen Haltung, Einstellung oder Engagement gerichtet sind. Das wäre als erstes genannte Gruppe. Beziehungsweise aufgrund von Vorurteilen des Täters bezogen auf Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit, Weltanschauung, sozialen Status, physische, psychische Behinderung, Geschlecht, sexuelle Identität, sexuelle Orientierung oder äußeres Erscheinungsbild. Das wäre die zweite Zielgruppe von Vorurteils- und Hasskriminalität. Das ist also der weit gefasste, bewusst weit gefasste Begriff, mit dem solche Straftaten erfasst werden sollen. Dann wird weiter natürlich differenziert nach Phänomenbereichen. Und dazu gehört dann der relevante Phänomenbereich politisch motivierte Kriminalität links. Der wird folgendermaßen definiert. Links werden Fälle zugeordnet, wenn in Würdigung der Umstände der Tat oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie nach verständiger Betrachtung einer linken Orientierung zuzurechnen sind. Also wiederum bewusst ganz weit gefasst. Insbesondere sind die Taten dann zuzurechnen, wenn Bezüge zu Anarchismus oder Kommunismus einschließlich Marxismus teilweise oder ganz ursächlich sind. Diese Fälle, diese Straftaten werden dann mit einem bundesweit einheitlichen Erhebungsinstrument erfasst. Dieses Instrument nennt sich kriminaltaktische Anfrage in Fällen politisch motivierter Kriminalität, abgekürzt KTA-PMK. Das ist sozusagen das Erfassungsinstrument, das polizeiliche Ersterfassungsinstrument, in dem Basisdaten zur Tat, Tatverdächtigen und Opfern festgehalten werden, sowie Sachverhaltsbeschreibungen niedergelegt werden. In diesem Dokument erfolgen dann weitere Kategorisierungen nach Deliktsqualität, nämlich Straftaten, Gewalttaten oder Terrorismus. Die Angabe von Themenfeldern mit Ober- oder Unterthemen, so die bei dem rechten und linken Fallaufkommen quantitativ gewichtigen Überthemen Hasskriminalität oder Konfrontation politischer Einstellungen gegen links oder gegen rechts und auch ein neu geführter Katalog von Angriffszielen. Es wird dann weiter differenziert nach Phänomenbereichen, wie schon genannt, links, dann kommt natürlich rechts, dann kommt religiöse Ideologie, ausländische Ideologie sowie eine Auffangkategorie nicht zuzuordnen. Erfasst werden auch Extremismuskriterien, die über die Gegnerschaft zu einem abstrakten, dem zeitgeschichtlichen Kontext der 50er Jahre entstammenden Katalog grundlegender Werte, Spielregeln und Institutionen des demokratischen Verfassungsstaates definiert sind, also verfassungsschutzrechtlich. Dazu komme ich noch. Der Meldeweg dieser Erfassungsdokumente läuft dann von der örtlichen Polizei, Staatsschutzdienststelle, über das LKA zum BKA und dort werden die Daten zu Auswertungszwecken vorgehalten. Grundsätzlich nochmal, im Unterschied zur polizeilichen Kriminalstatistik für die Allgemeinkriminalität, die als Ausgangsstatistik geführt wird, das will heißen, der Fall wird erfasst, Abgabe an die Staatsanwaltschaft, handelt es sich hier um eine Ersterfassung, eine Eingangsstatistik. Das sind also sozusagen weiche Daten von Tatverdächtigen. Deshalb, das ist der wichtige Vorteil, ermöglicht dieser Meldedienst eine zeitnahe Darstellung von Straftaten und Gewalttatenaufkommen und Trendaussagen. Darf aber wegen dieser Einschränkung nicht als System missverstanden werden, dass statistische Exaktheiten vom Ansatz her überhaupt liefern kann. Die Angaben zu den Akteuren beziehen sich immer auf Tatverdächtige. Grundsätzlich, und das muss nochmal betont werden, handelt es sich bei diesem Erfassungssystem ein auf polizeilichen Bedarf zugeschnittenes Instrument und nicht zu Forschungszwecken gedacht. Trotzdem bietet dieser Datensatz einen Fundus für auch Forschungsarbeiten und vertiefende Auswertungsarbeiten und ist deshalb für Gewaltanalysen unverzichtbar. Man muss auch sagen, im europäischen Vergleich zum Beispiel, dass die Polizei, die deutsche Polizei mit diesem Erfassungssystem, das doch erhebliche Differenzierungsmöglichkeiten bietet, erhebliche Anstrengungen unternimmt, kann sich deshalb auch im internationalen Vergleich durchaus damit blicken lassen. In anderen Ländern existieren solche Erfassungssysteme schlichtweg nicht. Und dementsprechend schwierig ist es auch mit der vergleichenden Abbildung solcher Straf- und Gewalttaten. Damit will ich es erstmal belassen. Ich komme dann bei den folgenden Fragen nochmal zu weiteren Problemlagen.
Ja, Sie haben jetzt erstmal relativ detailliert geschildert, wie die polizeiliche Statistik sich entwickelt hat, wie sie immer weiter verbessert wurde. Und dennoch ist es ja so, dass es verschiedenen Richtungen, natürlich wenig verwunderlich aus der linksradikalen Szene selbst, aber auch von sozialwissenschaftlicher Seite zuweilen relativ harsche Kritik polizeilichen Daten und an ihrem Zustandekommen gibt. Es heißt oftmals, dass die Realität eigentlich unzureichend abgebildet werden würde. Vielleicht können Sie noch ein paar Worte dazu sagen, was denn so als Schwachpunkte der polizeilichen Statistik immer wieder identifiziert wird?
Ja, wichtige Frage. Zunächst mal muss man ja sagen, dass grundsätzlich gilt, dass alle sozialwissenschaftlichen Verfahren die Realität nur unzureichend abbilden können. Das gilt insbesondere auch für Vorhaben, die mit Befragungen arbeiten und sich auf der Einstellungsebene bewegen. Hier gilt immer noch die alte Erkenntnis, Einstellung nicht gleich Verhalten, beziehungsweise in unserem Fall dann Gewalthandeln. Ich erinnere da immer ganz gerne an eine wegweisende Studie des Sozialpsychologen Richard Lapierre von 1934 mit seinem Aufsatz Attitudes versus Actions. Ein anderes Beispiel wären Analysen aus dem Forschungsbereich zu Protest oder neuen sozialen Bewegungen, in denen Medienberichte als Alternative zu behördlichen Datenquellen herangezogen werden. Dass diese nun weniger selektiv sein sollen, das kann man getrost hinterfragen. Im Übrigen ist es so, dass die Mehrheit der Autoren, die bisher mit Polizeidaten und Gerichtsakten geforscht haben, also empirisch gearbeitet haben damit, unter anderem zu Hate Crime oder zu den Altfallüberprüfungen rechter Tötungsdelikte, die Mehrheit dieser Kollegen und Kolleginnen spricht sich für die Beibehaltung des PMK-Systems aus. Sie sehen aber Handlungsbedarf für eine ständige Weiterentwicklung. Das wäre dann auch meine Position. In diesem Sinne nun einige Bemerkungen. Trotz mehrerer Evaluationen, als letzte wäre die Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Einbezug von Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu nennen, die haben wir schon weiter oben erwähnt, sowie die fortlaufende interne AG-Qualitätskontrolle. Trotz dieser Evaluation bleiben einige Problemfelder bestehen. Ich nenne das mal so etwas flapsig Geburtsfehler. Zu einem dieser Geburtsfehler zählt die etwas verunglückte Begriffswahl politisch motiviert. Wir wissen ja aus Praxis und Forschung um die Schwierigkeiten mit der Erhellung komplexer Motivlagen oder anders gesagt der Gewinnung einer Aussage über die inneren Vorgänge bei Tat und Täter. Das ist eigentlich hinreichend bekannt. Ohne eine explizite Einlassung des Täters zu seiner Motivation kann eine Tat ja nur aufgrund der äußeren Umstände beurteilt werden. Insofern wäre der auf das politische Wirkungselement einer Straftat abzielende Begriff politisch relevante Kriminalität treffender gewesen. Das hat der Kollege Kohlstruck 2006 vorgeschlagen. Das klingt natürlich nicht so flott und schick, aber wie auch immer, jetzt hat sich halt der Begriff politisch motiviert etabliert. Aber das Problem muss man immer im Hinterkopf behalten. Ein weiterer Geburtsfehler liegt nach meinem Dafürhalten in der Widersprüchlichkeit der Extremismuserfassung, die ja eingerahmt ist in unterschiedliche Zielsetzungen von Polizei und Verfassungsschutz. Polizei verfolgt Straftaten mit individueller Verantwortlichkeit. Verfassungsschutz soll Strukturen und Personenzusammenhänge, sogenannte Bestrebungen, aufklären. Einerseits sollte mit der bewusst weit gefassten PMK-Definition, die wir ja schon gehört haben, die Loslösung vom Extremismusbegriff erfolgen, ausdrücklich. Andererseits wurde extremistische Kriminalität mit nur bedingt tauglichen Kriterien weiter erfasst. Eine methodische Kernfrage: Wie sollen sehr abstrakte Kriterien, nämlich verfassungsrechtliche Grundnormen, wie zum Beispiel Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, Volkssouveränität, Gewaltenteilung, Verantwortlichkeit der Regierung, Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Unabhängigkeit der Gerichte, Mehrparteienprinzip, Chancengleichheit für alle politischen Parteien, Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition, all diese fundamentalen Normen, die im zeitgeschichtlichen Kontext der 50er Jahre ausformuliert wurden im Rahmen der Parteiverbote von KPD und Sozialistischer Reichspartei. Wie sollen diese abstrakten Kriterien für die Erfassung gegenwärtiger, in Anführungszeichen, extremistischer Straftaten operationalisiert werden? Es ist doch so, dass ganz überwiegend diese Taten ohne Bekennung und ohne aussagekräftige Tätereinlassungen bearbeitet werden müssen. Diese Frage ist nicht befriedigend beantwortet worden, auch nicht durch die bereits genannte Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft, auch nicht durch nachfolgende amtsinterne Leitfäden oder gelegentlich veröffentlichte Definitionsversuche. Es mangelt einfach an einer dokumentierbaren Klassifikationsentscheidung mit nachvollziehbaren, aus dem konkreten Fall erhebbaren Merkmalen. Daher verwundern mich auch nicht die rätselhaft hohen Anteile der im Phänomenbereich nicht zuzuordnen als extremistisch eingestuften Straftaten. Wohlgemerkt, wir haben hier eine Auffangkategorie, nicht zuzuordnen. Und da sollen sich ein hoher Anteil extremistischer Straftaten sammeln. Irgendwas muss da doch wohl klemmen. 2019 war dieser Wert, also nicht zuzuordnen und extremistisch, der dritthöchste Wert beim Straftatenaufkommen nach rechts und links, mehr als religiöse und ausländische Ideologie zusammen. Und 2019 doppelt so hoch wie 2018. Diese Bemerkung nur als Anreiz, dass es da wohl einiges zu überdenken gibt. Diese Extremismus-Zuordnungsproblematik hat sich übrigens bei meinen eigenen Erhebungsarbeiten 2007 bis 2010 schon sehr deutlich gezeigt. Ich habe damals mit einem Kollegen zusammen 1419 Fälle bearbeitet, also anhand dieser Ersterfassungsdokumente KTA. Das ist nicht gerade wenig, es war damals die erste Vollerhebung. Damals habe ich mir notiert, das Extremismus-Label hat sich als kaum brauchbar erwiesen. Die Zuteilung erfolgte ausgesprochen erratisch, unter anderem verschiedene Einstufungen bei gleichem Sachverhalt. Deutlich nachvollziehbare, regional unterschiedliche Einstufungen, also zum Beispiel der berühmte Wurf mit der PET-Flasche, wurde einmal als extremistisch serienweise, das andere Mal als nicht extremistisch gelabelt. Das auch nur so ein anekdotischer Hinweis. Dann kämen wir zu einem weiteren Geburtsfehler in Anführungszeichen, nämlich Transparenzmängel. Wesentliche Unterlagen dieses Erfassungssystems BMK und auch Lageberichte bleiben bis heute als Verschlusssache eingestuft. Mit derartigen Restriktionen bleibt nicht nur die interessierte Öffentlichkeit unterinformiert, es wird auch bis auf wenige Ausnahmen der dringend benötigte Austausch zwischen Sicherheitsbehörden und Forschung blockiert. Das führt zu einem kontraproduktiven Zustand, den der amerikanische Terrorismusforscher Sageman 2014 mit eigenem behördeninternen Erfahrungshintergrund IC Academic Divide genannt hat, also Intelligence Community und Academic Research Community. Spaltung von Sicherheitsbehörden und diesbezüglicher Forschung. Das hat er damit sehr schön auf den Punkt gebracht, nämlich mit der Formulierung, wir haben ein System der Terrorismusforschung, in dem behördliche Intelligence-Analytiker alles wissen, das heißt den Datenzugang haben, aber nichts verstehen. Und die akademischen Forscher alles verstehen und nichts wissen, sprich keinen adäquaten Datenzugang haben. Ich selber habe übrigens auch nie verstanden, warum die Polizei durch diese restriktive Veröffentlichungspraxis dem Verfassungsschutz die Deutungshoheit über die eigene Arbeit überlässt. Die einzige Quelle für die Nachvollziehbarkeit der PMK-Daten sind ja die jährlich veröffentlichten Verfassungsschutzberichte zum einen und die seit 2017 vom Bundesinnenministerium veröffentlichten Exzerpte der PMK-Jahreslageberichte, die aber nach meinem Dafürhalten nur äußerst schmal sind und dem Phänomen nicht angemessen erscheinen aus meiner Sicht. Seit einiger Zeit haben allerdings Länder begonnen, hier etwas gegenzusteuern. Und zum Beispiel hat das Land Berlin ausführliche BMK-Jahreslageberichte veröffentlicht bis aktuell. Und in Berlin hat auch die Abteilung Verfassungsschutz auf Basis von BMK-Daten Gewaltanalysen zum rechten Phänomenbereich und zum linken Phänomenbereich veröffentlicht. Übrigens als einzige, nach meinem Wissen, als einzige Institution der inneren Sicherheit, bedauerlicherweise. Ein weiterer Punkt. Das sind aus meiner Sicht Einstufungsunsicherheiten bei vollendeten und versuchten Tötungsdelikten, die andauern. Ich erinnere hier an den herausragenden Fall des 18-jährigen Deutsch-Iraners, der am 22. Juli 16 im Münchner Olympia-Einkaufszentrum mit einer Glock 17-Pistole 9 Jugendliche mit Migrationshintergrund erschossen hat, weitere 5 Personen zum Teil schwer verletzt hat und sich anschließend selber getötet hat. Die Behörden des Landes Bayern haben diesen Fall damals mit einer explizit extremismuszentrierten, kann auch sagen Engführung, als politisch nicht motiviert eingestuft und haben trotz unmissverständlicher Zielauswahl und Bezugnahme auf Breivik persönliche Motive, insbesondere Rache für die Kränkung durch Mobbing, in den Vordergrund gestellt. Das war von Anfang an fachlich hochkontrovers, wurde aber erst nach 3 Jahren revidiert. Also mittlerweile gilt jetzt diese Tat als politisch motiviert und wird unter den Tötungsdelikten geführt. Das zeigt, dass trotz der NSU-Aufarbeitung, mitbedingt wohl durch die Einstufungshoheit der Länder und mitbedingt durch analytische Engführungen bei neuartigen Tat- und Tätertypen, Stichworte Lone Wolf, Täter, Terrorism Gamification oder auch eine ganze Reihe von Amok-ähnlichen Konstellationen, immer noch erhebliche Irritationen produziert werden können. Darüber hinaus sehe ich auch Lücken und Uneinheitlichkeiten bei der Erfassung versuchter Tötungsdelikte. Ich erinnere mich noch lebhaft an mein eigenes Aktenstudium einer ganzen Reihe rechter, akut lebensbedrohlicher Exzesstaten der 2000er Jahre. Diese Fälle haben nie Eingang in die jährliche bundesweite Aufstellung versuchter PMK-Tötungsdelikte gefunden. Andererseits trifft man dort mitunter auf vergleichsweise weiche Sachverhalte. Daher vermute ich hier Untererfassungen. Das würde dann übrigens auch den linken Phänomenbereich betreffen. Ein Sonderthema in diesem Kontext bleibt die unbefriedigende Aufarbeitung vollendeter rechter Tötungsdelikte seit 1990. Ein altes Thema. Was ich vor meinem vielleicht naiven Verständnis des Schutzmanns als Hüter von Leib und Leben nie verstanden habe. Der gegenwärtige Stand der Altfallüberprüfung ist immer noch defizitär. Von einer zeitnahen Erledigung, wie vom ersten Parlamentarischen Untersuchungsausschuss NSU gefordert, kann schon lange keine Rede mehr sein. Die journalistisch-zivilgesellschaftliche ermittelte Opferzahl liegt immer noch deutlich höher, mehr als doppelt so hoch wie die polizeiliche Zahl. Immerhin geht es hier um zentrale sicherheitspolitische Fragen. Ebenso fehlt eine verlässliche Aufstellung linker vollendeter Tötungsdelikte seit 1990, die man ja sinnvollerweise dann vergleichend heranziehen sollte. Ein weiteres Problem scheint mir bei der fehlenden Intensitätsanalyse politisch motivierter Gewaltdelikte zu liegen. Es ist eben ein Unterschied, ob man eine Backpfeife kassiert oder am Boden liegen Tritte oder gar Kopfschläge mit schwerem Gegenstand. Abstufungen dieser Art sind mit der bisherigen Darstellungspraxis der Delikte lediglich nach Rechtsnorm, also Körperverletzung zum Beispiel, nicht abbildbar, trotz ihrer Bedeutung zur Einschätzung von Gefährdungs- und Radikalisierungspotenzial. Trotz all dieser Kritikpunkte gelten mir vor dem Erfahrungshintergrund mehrerer Erhebungen von PMK-Datensätzen, diese Daten als unverzichtbarer Baustein für zeitnahe Bewertungen des Straf- und Gewalttatengeschehens. Sie bieten einen Fundus für vertiefende Auswertungen. Letztlich aber steht und fällt das Erfassungssystem mit den polizeilichen Erstbewertungen. Das muss klar sein. Diese erfolgen halt nicht immer unter bequemen Schreibtischbedingungen, sondern unter erschwerten Bedingungen mit dienstalltäglichen Belastungen. Man steckt in einem frühen Ermittlungsstadium unter Zeitdruck manchmal, unvollständiger Erkenntnisstand und viele Dinge mehr. Hier sind andauernde Schulung, Sensibilisierung und dienstalltagstägliche Verbesserung der Erfassungsinstrumente gefragt. Gerade was Letzteres betrifft, wäre externer Input durch die Forschung, nicht nur aus meiner Sicht, sondern auch aus der Sicht der vorhin genannten Kolleginnen und Kollegen, äußerst wünschenswert. Das PMK-System liefert sozusagen einen Zwischenerkenntnisstand, der durch eine auf Dauer gestellte Kooperation wissenschaftlich bearbeitet werden und vertieft werden könnte. Das wäre so mein Fazit aus dieser Frage.
Ja, schaut man sich die polizeilichen Daten jetzt ungeachtet der geäußerten Kritik einmal genauer an, welche Details sehen wir da überhaupt in Bezug auf die unterschiedlichen Gewalthandlungen? Also welche Gewalthandlungen sind dort erfasst und werden dort aufgeführt?
Ja, das lässt sich mal abwechslungshalber knapp beantworten. Das PMK-System hat im Unterschied zur polizeilichen Kriminalstatistik PKS für die Allgemeinen einen eigenen differenzierten Katalog von Gewaltdelikten. Die sind im Einzelnen, das kann man ruhig aufzählen, Tötungsdelikte, Körperverletzungen, Brandsprengstoffdelikte, Landfriedensbruchsdelikte, gefährliche Eingriffe in den Schiffs-, Luftbahn- und Straßenverkehr, Freiheitsberaubung, Raub, Erpressung, Widerstandsdelikte, Sexualdelikte, das war's. Raub, Erpressung und Sexualdelikte spielen im Gesamtaufkommen kaum eine Rolle. Die größten Anteile liegen traditionell bei den Körperverletzungs-, Landfriedensbruchs- und Widerstandsdelikten. Das ist eigentlich der Batzen. Anzumerken ist noch, dass bei dieser Systematik ein enger Gewaltbegriff im Sinne der zielgerichteten direkten physischen Schädigung von Menschen durch Menschen zugrunde liegt. Und aus Forschungssicht könnte man jetzt sagen, dass dieser enge Gewaltbegriff über diesen Deliktskatalog politisch motivierter Gewaltkriminalität zählbar gemacht werden kann. Das wäre dann auch die Grundlage zur Beantwortung der folgenden Fragen.
Sie haben sich ja über viele Jahre intensiv mit den zur Verfügung stehenden Daten befasst und häufig auch in vergleichender Perspektive. Was ergibt sich denn im Links-Rechts-Vergleich, wenn man mal eine historische Längsschnittbetrachtung anstellt? Was sind die markantesten Ergebnisse?
Ja, historische Längsschnittvergleich, das kann ich jetzt nicht leisten. Ich werde mich aber, um jetzt bei dieser Datenbasis zu bleiben und auch so mal gewisse Aussagen herausziehen zu können, auf den Zeitraum seit 2001 beschränken wollen, seitdem dieses System im Einsatz ist sozusagen. Und darauf basierend kann man dann auch einigermaßen valide Trendaussagen tätigen. Man kann zum Beispiel schon keine vernünftigen Vergleiche mehr zu vorherigen Zeiträumen 90er und 80er Jahre machen, weil da ganz andere Erfassungssystematiken im Einsatz waren. Was kann man im Rechts-Links-Vergleich jetzt dazu sagen? Noch ein Punkt zur Vergleichslogik. Es wird ja mitunter gesagt, dass ein Rechts-Links-Vergleich eigentlich nicht statthaft wäre sozusagen. Ich halte das deshalb von der Vergleichslogik für durchgegeben, weil das Gewalttatenaufkommen quantitativ durchaus benachbarte Dimensionen hat. Und wenn man diese Aufkommen jetzt nach Besonderheiten untersucht, lassen sich dadurch durchaus einige Charakteristiken rausziehen. Das ist mein Ansatz. Wenn man sich die Trendlinien rechts und links seit 2001 betrachtet, sieht man in dem Zeitraum 2001 bis 2008 einen relativ eng beieinander liegenden gemeinsamen Korridor, wobei das linke Aufkommen seit 2005 über dem rechten liegt. Ab 2009 hat man dann so eine Scherenentwicklung, da steigt links sprunghaft an. Der situative Hintergrund dieses Peaks ist zum einen das Jahr 2015, da erinnern wir uns, gab es die massiven massenmilitanten Ereignisse in Frankfurt um die Europäische Zentralbank. Dann ist der zweite markante Peak 2017, G20 Hamburg. Aber vorher gab es auch schon welche, ich will da jetzt nicht auf die Einzelnen eingehen. Da gab zum Beispiel mal die Welle der massenhaften Brandanschläge auf Kfz, auf PKWs in Berlin. Das hat einen dieser Peaks mitgespeist. Beim Bekanntwerden des NSU 2011 gab es auch beträchtliche linksmilitante, Antifa-gesteuerte Geschichte, die den Peak mit verursacht hat. Insgesamt kann man zu dem Verlauf sagen, dass der linke Verlauf deutlich dynamischer und an Gelegenheiten von Großereignissen und Mobilisierungsthemen gebunden ist. Der rechte Verlauf ist kontinuierlich und bezeichnenderweise war der massive Anstieg im Zeitraum 2015 bis 2017 während der migrationspolitischen Zuspitzung. Ein Wort noch zu den bisherigen Höchstwerten, die sich aus diesem Gesamtverlauf lesen lassen. 2015, diese Anti-EZB-Geschichte, die da mit reingespielt hat, gab es das, also jetzt von den Aufkommen der Gewaltdelikte gemessen, den höchsten Jahreswert seit PMK-Erfassung überhaupt. Das waren 2246 Fälle. Das ist also eine Dimension, die so ein bisschen an die linksmilitanten Aktionsspitzen der 80er Jahre erinnert. Wenn solche Zahlen jetzt genannt werden, bitte ich das nicht misszuverstehen als statistisch exakte Angabe. Das sind alles, wie gesagt, Ersterfassungsdaten und es kommt mir hier auf diese Trendlinien an und nicht auf irgendwelche Einzelwerte. Spare ich mir auch weitgehend solche Zahlenangaben. Aber wenn man die Trendaussagen im Auge hat, lassen sich da durchaus schon so einige Aussagen und Besonderheiten tätigen. Also wie gesagt, erste Kernaussage, der Gesamtverlauf links deutlich dynamischer, an Großereignisse gekoppelt und Mobilisierungsthemen rechts kontinuierlich und ähnlich auch wie in den 90er Jahren, massiver Anstieg während migrationspolitischer Zuspitzung. Wenn wir jetzt weiter verfeinern wollen, können wir uns die Zielrichtung des Gewalthandelns auf dieser Datenbasis anschauen. Das macht man aufgrund der Themenfeldnennungen, die ich vorhin schon angeführt habe, also zum Beispiel Hasskriminalität oder Konfrontation gegen den politisch-weltanschaulichen Gegner rechts oder links, je nachdem. Wenn man sich hier den Gesamtverlauf links anguckt und die Themenfelder aufzeichnet, Themenfeldnennungen, haben wir zwei große Batzen. Konfrontation gegen rechts und Konfrontation mit Polizei und Sicherheitsbehörden. Das sind die dominanten Themen links. Es gibt natürlich immer noch dann weitere Handlungsfelder. Aktuell der Danny, der Hambi, städtebauliche Geschichten, Umstrukturierungs-, Gentrifizierungsgeschichten in Berlin, Räumungsaktivitäten von Häusern in Berlin, solche Geschichten. Das läuft natürlich ständig weiter. Aber quantitativ herausragend sind die eben beiden genannten. Ab 2009 hat die registrierte Gewalt gegen Polizeikräfte zugenommen, liegt seitdem über dem Aufkommen gegen Konfrontation gegen rechts. Da gibt es natürlich inhaltliche Überschneidungen, weil Großteil der Gewaltdelikte immer im Demonstrationskontext stattfinden und diese ja sehr oft mit Gegenaktionen gegen rechts zu tun haben. Wenn man sich die gegenseitig ausgeübte Konfrontationsgewalt anschaut im Langzeitverlauf, also links gegen rechts und rechts gegen links, und die beiden Kurven aufzeichnet, sieht man das quantitativ links gegen rechts ganz deutlich dominiert. Insbesondere gibt es da eine seit 2009 so einen scherenartig auseinanderlaufenden Verlauf mit einem scharfen Peak, so im Zeitraum 2014, 2016, sprunghafter Anstieg von Aktionen, Konfrontationen gegen rechts. Das betrifft natürlich den Zeitraum 2014 bis 2017, migrationspolitische Zuspitzung, Auftreten neuer rechter Akteure und Mobilisierungstypen, Pegida, AfD, diese ganzen Geschichten. Und dementsprechend scharf hat die linke Gegenmobilisierung zugenommen, in einer ähnlichen Dynamik wie Anfang der 90er Jahre bei der fremdenfeindlichen Gewaltwelle. Man kann auch beim Langzeitverlauf so einen schwachen Interaktionseffekt erkennen bei rechts gegen links, der aber eher diskreter Natur ist. Also das ist nicht so ausgeprägt wie Anfang der 90er Jahre, aber trotzdem eine gewisse Interaktionsdynamik feststellen. Diese Aussagen betreffen natürlich jetzt den bundesweiten Trend. Wenn man regional differenziert, so wie ich das bei meinen Fallstudien von rechten Gewaltgruppen in Sachsen zum Beispiel gemacht habe, hat man natürlich ein völlig konträres und anderes Bild. Aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Also die zweite Kernaussage: deutliches Übergewicht links bei gegenseitiger Konfrontationsmilitanz und der Gewalt gegen Polizei. Nun zu einigen qualitativen Besonderheiten linker Gewalt. Denn die absoluten bis eben genannten Zahlen der Gewaltdelikte reichen bei weitem nicht aus, um Bedrohungspotenziale der jeweiligen Phänomenbereiche angemessen zu erfassen. Deshalb möchte ich jetzt auf das Feld personenbezogener und insbesondere lebensbedrohlicher Gewaltanwendung eingehen. Und da ist der Rechts-Links-Vergleich wiederum recht aufschlussreich. Zuallererst unterscheidet sich das Aufkommen von Sachverhalten mit Terrorismusqualität. Seit dem Niedergang der klassischen linksterroristischen Organisationen RAF, RZ, hat bislang keine der nachfolgenden Gruppen mit Strukturqualitäten im Sinne der Paragraphen 129 oder 129a, also kriminelle oder terroristische Vereinigung, mehr die Schwelle zu gezielt tödlichen Anschlägen überschritten, unter anderem militante Gruppe, revolutionäre Aktionszellen und eine Handvoll weiterer konspirativ agierender Kleingruppen. Und das gilt bis hinein in die Gegenwart. Das ist natürlich ein ganz wichtiger und essentieller Punkt. Dem stehen im rechten Phänomenbereich der nationalsozialistische Untergrund NSU sowie Lone Wolf-Anschläge in München, der bereits erwähnte Fall, in Halle 2019, in Hanau 2020 und der Anschlag in Kassel, bei dem ja von zwei Tätern auszugehen ist, gegenüber. Weiterhin unterscheidet sich das Aufkommen an Tötungsdelikten, und zwar markant. Zunächst steht für die 90er Jahre die ungleich größere Dimension rechter vollendeter Tötungen außer Frage. Die Gewaltwelle Anfang der 90er Jahre ist diesbezüglich immer noch einzigartig. Selbst wenn man jetzt den vorhin genannten Komplex der Altfallüberprüfungen, mit denen die Fallzahl immer noch weiter nach oben korrigiert werden muss, außer Acht lässt. Das, was bisher erhoben ist, reicht eigentlich schon für diese Aussage. Zum gegenwärtigen Stand, wenn man sich die versuchten Tötungsdelikte anguckt, gibt es aber im linken Phänomenbereich immerhin auch insgesamt 64 Fälle, 62 versuchte und 2 vollendete Tötungsdelikte links, Kontrapunkt rechts 137 Fälle, 113, also fast genau doppelt so viel, versuchte und 24 beendete Delikte, also ein entsprechend Vielfaches. Von den beiden vollendeten Delikten links kann Ein Fall war 2001, als nicht szene-spezifisch bezeichnet werden. Damals ging es um eine Messerattacke eines Langzeitarbeitslosen auf den Direktor eines Arbeitsamts. Und der war inspiriert von der linken Homepage, glaube ich. Aber er war nicht Szene eingebunden. Bei dem zweiten Fall, das war 2014, wurde in einem Bahnhof ein Nazi-Parolen grölender, betrunkener türkischer Herkunft zu Boden geschlagen und lebensbedrohlich verletzt, ist in Folgen verstorben. Der Täter war eher der Punker- und Drogenszene und Trinkerszene zuzurechnen. Also beide eher nicht szenespezifisch oder randständig. Also nicht geeignet, um hier irgendwelche Aussagen zu machen. In einigen Jahren, wenn wir uns jetzt den Trend der versuchten Tötungsdelikte angucken, gab es mehr versuchte Tötungsdelikte links als rechts. Das hat sich aber dann im weiteren Verlauf wieder umgekehrt, insbesondere dann 2016, als rechts, glaube ich, 18 versuchte Delikte zu verzeichnen waren. Beim linken Aufkommen der Tötungsdelikte war die Hälfte etwa gegen die Polizei gerichtet, über ein Drittel gegen rechts. Die Restmenge hat über nachrangige Themenfelder gestreut. Beim Modus der Tatbegehungen hat eigentlich immer der Einsatz stumpfer Gewaltmittel dominiert. Der traditionell von rechten Tätern präferierte personenbezogene Einsatz von Brandmitteln hat aber auch im linken Lager bei Fällen 2015, 2017 wieder eine gewisse Relevanz bekommen. Eine Bemerkung noch zum Jahr 2017. Die Hamburger G20-Ereignisse, wo man eigentlich einen drastischen Anstieg links erwartet hätte, haben letztlich nur ein registriertes versuchtes Tötungsdelikt im G20-Kontext produziert. Ich werde dazu nochmal kommen. Ein Wort noch zu Brand- und Sprengstoffanschlägen. Das ist auch dieser Handlungsbereich, ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für herausragende Gewaltbereitschaften. Wenn wir uns da den Verlauf angucken, hat man bei der linken Kurve einen ganz scharfen Peak, so im Zeitraum 2008 bis 2010. Dieser Peak ist zu beträchtlichen Teilen Anschlägen auf PKW, Nobelkarossentod-Kampagne, geschuldet. Und wir haben einen Peak rechts im Zeitraum 14 bis 17. Und das ist ein qualitativer Unterschied. Dieser Peak speist sich aus Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte. Weitergehende qualitative Aussagen auch wieder zu einem neueren Anstieg links seit 2016, 17 liegen leider nicht vor. Wie überhaupt zu den beiden herausragenden Deliktsbereichen, Tötungsdelikte und Brand- und Sprengstoffanschläge, keine vertiefenden Analysen oder Aussagen vorliegen. Bedauerlicherweise, weil das halte ich auch für sicherheitspolitisch eigentlich für dringend nötig. Auch bei der Betrachtung von Brand- und Sprengstoffdelikten, da muss man ja wissen, gab es da personenbezogene Gefährdungen, ja oder nein? Ganz wichtiger Punkt. Ein weiteres Unterscheidungskriterium, und das ist auch ziemlich aussagekräftig, bei diesen Trendbetrachtungen ist der Anteil der Körperverletzungsdelikte am Gesamtaufkommen der Gewalttaten. Wenn man sich da die Kurven anguckt, liegt der rechts fast bei der Linie des Gesamtaufkommens. Bei über das Aufkommen von Körperverletzungsdelikten beträgt durchgängig über 80%. Und wenn man sich die Kurven betrachtet, liegen die beiden, also Gesamt- und Körperverletzung, ganz dicht beieinander. Und damit ist natürlich auch der Face-to-Face-Charakter rechter Gewalt schon mal ganz gut angenähert. Im deutlichen Unterschied zum linken Verlauf. Links liegt die Kurve der Körperverletzungsdelikte ganz deutlich darunter. Die Anteile schwanken von 30% bis zu einem Höchstwert 2015 von 60%. Und das war es dann aber auch. Danach ist dieser Anteil wieder abgesackt auf etwa 38%. 2018, 2019. Das ist ein markanter Unterschied, der die Lücke, die dann zwischen den Körperverletzungen, Delikten links und dem Gesamtverlauf klafft, die wird natürlich ausgefüllt durch deutlich höhere Anteile von Landfriedensbruchs- und Widerstandsdelikten im Phänomenbereich links. Das ist kein Wunder, weil Kontext linker Gewalthandlungen sehr oft Demonstrationsgeschehnisse sind. Aber, wie gesagt, in erster Annäherung wird ganz der Trend deutlich rechts, face to face. Die Befunde zu den Körperverletzungen sind aber erst eine erste Annäherung an die Realität intensiven Gewalthandelns. Die alle Jahre übliche Darstellung mit bloßer Rechtsnormzuordnung nach Körperverletzungen bietet ja keine weiteren Einblicke in Handlungsqualitäten. Es gibt aber einige Hinweise darauf, dass besonders im rechten Phänomenbereich beträchtliche Anteile der Gewaltdelikte mit lebensbedrohlichen Einwirkungsintensitäten auf die Opfer begangen werden und deshalb einfach im Raum stehen bleiben und sich der Darstellung entziehen. Dadurch bleiben Zunahme von Brutalitäten als wichtiger Hinweis auch für Radikalisierungsprozesse weitgehend im Dunkeln. Bei einigen meiner eigenen Arbeiten konnte ich diesbezüglich unter Einbezug rechtsmedizinischer Bewertungen von Einwirkungsintensitäten auf die Opfer einige Rechts-Links-Unterschiede herausarbeiten. Bei den ersten Arbeiten vergleichend Sachsen und Nordrhein-Westfalen lag wenig verwunderlich rechts deutlich über links, was solche Handlungsmuster angeht, und Sachsen deutlich über NRW, auch nicht verwunderlich. Und wenn man jetzt die einzelnen Handlungspräferenzen sich angeguckt hat, waren rechts dominant Handlungsmuster wie Kopfschläge mit Gegenstand, Tritte auf am Boden liegende Person, Wurf mit Stein, Flasche oder Kopftritt, also Wurf mit Stein auf die Person direkt, Face-to-Face-Muster. Die linke Gewalt hatte überwiegend andere Präferenzen, nämlich der bevorzugte aus der Distanz getätigte Stein- oder Flaschenwurf. Das Gleiche hat sich dann bei einer bundesweiten Stichprobe nochmal bestätigen können. Allerdings war, weil dann auch Berlin und Hamburg mit in der Stichprobe waren, war der linke Anteil diesmal etwas höher. Das sind aber nur ganz grob zu verstehende Circa-Angaben. Aber auch da war rechts wieder deutlich höher als links. Und bei links kann man auch sagen, dass dieses Aufkommen von exzessiven Gewalthandlungen nicht das Gesamtbild geprägt hat. Bei bestimmter Betrachtungsweise des rechten Phänomenbereichs, nämlich bei meinen Arbeiten zur Analyse von rechten Mehrfachintensivtätern in Sachsen, war aber das genau der Punkt. Da konnte man bei dem Tataufkommen dieser speziellen Tätergruppe nämlich sagen, dass der Anteil lebensbedrohlicher Handlungsweisen dort bei 42% gelegen hat. Das ist ein recht saftiger Wert. Und davon ist der linke Bereich, würde ich mal sagen, weit entfernt. Leider bleibt es damit dann bei einer Forschungsfrage, ob sich jetzt in jüngerer Zeit diesbezüglich die Handlungsmuster auch gerade jetzt im zu diskutierenden linken Bereich verändern oder nicht, weil es gibt keine Arbeiten, mit denen man da eine vernünftige Aussage tätigen könnte. Deshalb zu meiner dritten Kernaussage. Wir haben ein deutliches Übergewicht rechts bei terrorismusrelevanten Fällen und Sachverhalten, bei Tötungsdelikten, sowohl vollendet wie versucht, und bei lebensbedrohlichen Handlungsweisen und Gewalt face to face. Dennoch sind aber auch im linken Phänomenbereich Tötungsbereitschaften durchaus erkennbar. Das wäre es zu dieser Frage.
Ich würde gerne noch einmal beim Thema Qualität linksradikaler Gewalt bleiben wollen. Die Polizei ist ja oftmals in Schutzmontur präsent auf Demonstrationen und viele Gewalttaten finden ja auch als Konfrontationsgewalt auf oder am Rande von Demonstrationen statt. Man denke nur an den von Ihnen auch angeführten Flaschenwurf aus der Menge der Demonstrierenden auf die Beamten. Und ich denke, angesichts dessen kann man ja eigentlich die These aufstellen, dass die Schwere linksradikaler Gewalttaten vielleicht überschätzt wird, wenn sie sich gegen die ja eigentlich sehr gut geschützte Polizei richtet. Was ist Ihr Eindruck?
Das ist eine wichtige Frage. Die kann aber nur durch vertiefende Fallanalysen mit Betrachtung von Tatintensitäten beantwortet werden. Aus meinen eigenen Arbeiten und zahlreichen Gesprächen, auch mit, auch oder gerade mit einsatzerfahrenen Polizeipraktikern und Analytikern, bis in die 80er Jahre reichenden Blickwinkel, ist mir die Bandbreite von Taten, über die wir hier reden wollen, durchaus bewusst. Es ist nun aber so, dass also gerade auch in den 80er und 90er Jahren es durchaus häufig der Fall war, dass an verschiedenen Brennpunkten mit teilweise beachtlich taktischem Geschick gegenüber Polizeikräften in kleinen Gruppentaktik alle Gewaltmittel unterhalb der Schwelle von Schusswaffen systematisch eingesetzt wurden. Steine, Knüppel, Eisenstangen, Reizgas, Molotow-Cocktails, auch auf Personen geworfen, Zwillen mit Stahlkugeln munitioniert oder mit scharfkantigen Muttern, die durchaus auch Visiere durchschlagen können und haben. Von Dächern geworfene Backsteinkompositionen oder Gehwegplatten und solche Geschichten. Vereinzelt wurden von anderen Kräften isolierte Polizeibeamte oder Gruppen überwältigt und entwaffnet. Die Gefahr schwerer bis tödlicher Verletzungen wurde bei derartigen proaktiv vorgetragenen Konfrontationen in Kauf genommen. Vor diesem Hintergrund ist der heutige körperschutzbewährte Robocop, wie er ja in der Szene immer genannt wird, jetzt nicht nur aus martialischem Getue heraus entstanden, sondern er ist das Resultat legitimer Eigensicherung angesichts langjähriger massenmilitanter Gewaltpraxis. Berliner Polizeivideos von Lagen in den End-80ern, Anfang 90ern, in denen beispielsweise abgetrennte Kräfte mit massivem Pflastersteinhagel aus kurzer Distanz behagt wurden, sind mir noch in lebhafter Erinnerung. Das ist jetzt, wie gesagt, die eine Seite der Medaille. Die andere als Kontrapunkt wäre dann auch die mir aus meinen eigenen Erhebungen bekannten Geschichten, die dann vergleichsweise lächerlich erscheinen, wie Würfe mit leerer PET-Flasche, Würfe mit Schneebällen oder das rituelle Anzünden von Mülltonnen. Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich das Handlungsspektrum. Und die Schwierigkeit ist, da irgendwelche vernünftigen, datenbasierten Aussagen zu machen. Und die Schwierigkeiten dauern an. Ich nenne jetzt nochmal als ganz gutes Beispiel eine Beurteilung der G20-Ereignisse in Hamburg, die mir die Notwendigkeit für diesbezüglich differenzierte Lageberichterstattung, glaube ich, ganz gut unterstreicht. Angesichts der medialen Bilder bin ich selber davon ausgegangen, dass man jetzt in dem Jahr einen massiven Anstieg versuchter Tötungsdelikte verzeichnen müsste. Was ist unter dem Strich geblieben? Nur ein Fall wurde erfasst, nämlich der Bewurf zweier Polizeibeamter mit Pyrotechnik und Brandsätzen aus einer 50- bis 70-köpfigen Gruppe heraus. Wegen widersprüchlicher Verletztenangaben musste die Hamburger Polizei herbe Kritik von der nun wirklich linksideologisch gänzlich unverdächtigen Neuen Zürcher Zeitung einstecken, als deren langjähriger Abonnent ich mich hiermit oute. Dort hieß es nämlich unter dem Titel »Krank, nicht verletzt«, die Hamburger Polizei gerät aufgrund irreführender Angaben zu den verletzten Polizisten am G20 gipfel in die Kritik. Wie misst man Gewalt? Fragezeichen. Mit dieser Frage muss sich der Hamburger Innenausschuss befassen. Es wird dann weiter gesagt, die Polizei hätte ihre Zählmethode von Anfang an transparent machen müssen. Außer Zweifel stünde, dass die Polizei einer enormen Belastung ausgesetzt war. Angesichts der aufgeheizten Stimmung sei eine differenzierte Betrachtung angesagt. Ja, solchen Kommentaren kann ich mich natürlich nur anschließen. Und ich habe von einer tiefergehenden sicherheitsbehördlichen Auswertung der G20-Ereignisse bisher noch leider keine Kenntnis. Ich weiß, dass aus Ihrem Hause und auch von dem Forscherteam in Hamburg Arbeiten vorgelegt wurden. Aber ich hielt es außer ordentlich befruchtend für den Diskurs, dass auch aus fachbehördlicher Sicht eine vertiefende Auswertung vorgelegt werden würde zu solchen Fragen. Soweit erstmal meine Kommentare dazu.
Ich würde jetzt gerne nochmal eine aktuelle Debatte ansprechen wollen. In jüngerer Zeit sprechen die Sicherheitsbehörden, insbesondere die Verfassungsschutzbehörden, vermehrt davon, dass eine neue Qualität linksradikaler Gewalt zu verzeichnen sei. Es ist die Rede davon, dass sich die Anzeichen mehren dafür, dass wir ein Wiederaufkommen des Linksterrorismus in Deutschland erleben. Wie überzeugend sind Ihrer Auffassung nach derartige Analysen?
Ja, die Frage ist ja nicht neu, die ist periodisch immer wieder aufgepoppt. Aber ich habe vorhin schon meine Kernaussagen getätigt und die gilt bisher, glaube ich, insbesondere was die Aussage angeht, dass bisher die Schwelle zu gezielt tödlichen Anschlägen nicht überschritten wurde, die gilt bisher nach wie vor. Allerdings muss man sich in der jüngeren Entwicklung ein paar Besonderheiten durchaus schon genauer angucken. Darauf will ich jetzt ein bisschen eingehen. Zur Frage qualitativer Veränderungen linken Gewalthandelns liegt mir zumindest bisher nur eine Analyse vom Bundesamt für Verfassungsschutz, spreche jetzt immer dann von BFV, mit dem Titel Radikalisierung im gewaltbereiten Linksextremismus, Stand 22.07.2020 vor. Aussagen jüngeren Datums, also 2020, aus polizeilicher Sicht, das wäre dann vom BKA, Abteilung Staatsschutz, sind mir zumindest leider noch nicht verfügbar. Deshalb bleibe ich jetzt bei der BFV-Analyse und diskutiere da einige Fragen entlang dieses Textes. In dieser BFV-Analyse ist von zwei qualitativen Indikatoren die Rede. Zum einen Veränderung der Taten, sprich Wechsel der Aktionsformen von der Massenmilitanz hin zu klandestinen Kleingruppenaktionen. Verschiebung der Zielauswahl von einer institutionellen auf eine persönliche Ebene, wobei die personenbezogenen Aktionen schwere bis tödliche Verletzungen billigend in Kauf genommen werden. Der andere Indikator, Veränderung der Szene, Herausbildung klandestiner Kleingruppen, die eigene Tatserien begehen und sich aufgrund steigender Gewaltbereitschaft bei ihren Taten vom Rest der Szene abspalten. Unter Berücksichtigung dieser Indikatoren wird in dem Text die Entstehung terroristischer Strukturen als möglich bezeichnet. Diese Trendaussagen werden allerdings in dieser Analyse, wie schon zuvor in den Jahresberichten des BFV, da war nämlich von Jahr zu Jahr immer wieder die Formel von der ständig sinkenden Hemmschwelle beim Gewalteinsatz der Linksmilitanz, da die Rede. So wird bei dieser Analyse auch der Beleg nur mit einigen herausragenden Fällen getätigt. Wenn die Hemmschwelle von Jahr zu Jahr immer mehr sinkt, schleift sich das irgendwann ab. Also da müsste ein bisschen mehr an Substanz her aus meiner Sicht. Und so ein ähnliches Problem haben wir auch bei dieser Ausarbeitung. Die Fälle, die hier angeführt werden, will ich jetzt mal im Einzelnen referieren, sind der Überfall auf den AfD-Mann Magnitz in Bremen am 7.1.19, der Überfall auf einen rechtsaussehenden Kanalarbeiter in Leipzig, auch im Januar 19, Brandanschlag in Leipzig auf Baukräne, Oktober 19, der Überfall auf eine Leipziger Immobilienmaklerin in ihrer Wohnung im November 19, der Angriff auf Innensenator Grote in Hamburg im Dezember 19 und Angriffe auf Polizeibeamte in Leipzig, Silvester 1920, vorhin war schon von dem Papier die Rede, und ein Brandanschlag auf den AfD-Chef Schrupalla in Gablenz im März 20. Diese Fälle sind sozusagen die empirische Basis für diese Aussagen. Da stelle ich jetzt die Frage, ob diese Fälle ausreichen, gesteigerte Tötungsbereitschaften zu dokumentieren, vermag ich mangels genauerer Sachverhaltskenntnis leider nicht zu sagen. Da stecke ich nicht tief genug drin bei den aktuellen Geschehnissen. Das gilt auch für die Frage, ob sich angesichts langjähriger Handlungsrepertoires wie Brandanschläge auf Privat-Pkw, auch in Wohnhausnähe, Hausbesuche oder Outings, auch durchaus auf die konkrete Person bezogen, tatsächlich in der jüngeren Zeit neue Tatqualitäten oder Häufungen abzeichnen. Das heißt ja, vermeintlich Verantwortliche würden immer häufiger, Zitat, namhaft gemacht und in ihren privaten und beruflichen Nahraum persönlich angegangen. Es sei eine neue Eskalationsstufe linksextremistischer Gewalt, Zitat, erreicht. Das ist eben die Frage. Und aufgrund dieser wenigen Fälle, würde ich mal getrost sagen, ist so eine Trendaussage nicht ohne weiteres möglich. Dass die Falle Maklerin in Leipzig und Groth in Hamburg qualitativ jeweils auf ihre Weise herausragen, ist für mich außer Frage. Im Fall Grote wurde offenbar die Route ausspioniert und das erfordert einiges Geschick, das verdeckt zu tun. Bei der Maklerin wurde in die Wohnung eingedrungen. Das ist natürlich auch ein herausragendes qualitatives Merkmal, ist aber alleine meiner Erinnerung nach jetzt kein Novum. Das gab es vorher auch schon mal. Und wenn jetzt gesagt wird, eine neue Eskalationsstufe sei erreicht, frage ich mich, wenn man sich den Trend der versuchten Tötungsdelikte in den letzten, jetzt in Frage stehenden beiden Jahren anguckt, haben die Tötungsdelikte ja markant abgenommen. 2012 waren es 8 Versuchte, 2015 waren es 8, 2018 gar keins, 2019 2. Also da stelle ich mir die Frage, ja, wie passt das zusammen? Aussagekräftig wären wiederum aus meiner bescheidenen Sicht systematische Tat- und gruppenanalytische Darstellungen, anhand derer man Veränderungen von Tatmustern, so etwa exzessiver Gewalteinsatz, Handlungsmodus des Überfalls oder Hinterhalts, Ausspähungsaktivitäten in der Vortatphase und solche Geschichten, wenn man das über die Zeit und im Verhältnis zum gesamten linken Gewaltaufkommen aufzeigen könnte und auch quantifizieren könnte. Ich habe selber solche als sozusagen Einzelhansel mit sehr knappen Ressourcen solche Arbeiten tätigen können, insbesondere bei meiner Darstellung von Gruppen, an denen rechtsmotivierte Mehrfach- und Intensivtäter beteiligt waren. Ich habe das praktisch anhand von Handlungsmustern und Fallaufkommen akribisch tabellieren können. Von daher gehe ich aus, dass auch ein großer mit entsprechenden Ressourcen ausgestatteter Behördenapparat solche Arbeiten tätigen können müsste. Darüber hinaus müssten eigentlich auch im immer noch schreib- und rechtfertigungsfreudigen linksmilitanten Milieu neue Gewaltqualitäten diskursanalytisch abbildbar sein. Es heißt in der BRV-Analyse, dass selbst Aktionen, bei denen Unbeteiligte gefährdet werden, szeneintern auf immer weniger Ablehnung stoßen würden. Und der Hinweis auf die Leipziger Anschläge, die genannten Baukräne, Maklerin, heißt es weiter, intensive Diskussionen über die Legitimation der Gewalt seien ausgeblieben. Auch dazu kann ich leider keine Antwort bieten, da mir als Non-Digital Native die Detailkenntnis jüngerer netzbasierter Diskurse fehlt. Ich habe mir allerdings die im Szene-Schrifttum der 90er und Anfang 2000er Jahre geführten diversen Militanzdebatten, darunter den Diskurs über die Legitimität der Tötung von Faschisten und die Diskurse zur Gewaltdosierung sehr genau angeschaut. Vor diesem Hintergrund kann ich an zumindest einem Punkt der BRV-Analyse die Note mangelhaft ausstellen, nämlich an dem Punkt, wo zur Untermauerung der These von der Entgrenzung personenbezogener Gewalt und des Qualitätsverlustes der Gewaltdiskussion ein Positionspapier auf Magnitz zum Angriff auf Magnitz zitiert wird, Wobei eine wesentliche vorangegangene Passage, die sich nämlich mit dem moralischen Risiko der Gewaltanwendung und der Frage der Gewaltdosierung befasst, einfach ausgelassen wird. Das ist natürlich jetzt nicht gerade ein gutes Zeugnis, zumal für den Zeitraum der Erstellung dieser Analyse, es war ja Juli, Stand Juli 2020, ein wesentlich detaillierteres und aussagekräftigeres Papier einer sich einige Antifas nennenden Gruppe zur Frage antifaschistischer Gewalt vom Mai 2020 zur Verfügung gestanden hätte. Diese Gruppe äußerte sich nämlich zu einem Angriff auf Angehörige der rechtsorientierten Betriebsgruppe Zentrum Automobil am 16.05.20 in Stuttgart. Dabei erlitt einer der Faschisten eine schwere Kopfverletzung. Der Angegriffene habe Schlagringe einsetzen wollen, was man mit Härte haben verhindern müssen. Durchaus zutreffend heißt es zu den Unwägbarkeiten der Gewaltdynamik in diesem Papier. Man sei nicht naiv. Jede körperliche Auseinandersetzung berge die Gefahr einer ungewollten Eskalation, der man sich unter Umständen in der konkreten Situation nicht mehr entziehen könne. Sehr genau beobachtet. Aber dieses Risiko sei man bereit einzugehen, weil es keine Alternative sein könne, der Straßenpräsenz von Faschisten, die zwangsläufig zu enthemmter Gewalt und Mord führt, keine Grenzen zu setzen. Ziel der körperlichen Angriffe sei es, das öffentliche Auftreten von Faschisten so weit wie möglich zu unterbinden und den gesundheitlichen, organisatorischen und materiellen Preis, Schmerzen, Stress und Sachschaden in die Höhe zu treiben. Ein solcher Wirkungsgrad politischer Gewalt erfordere keine gezielten, schweren, tödlichen Verletzungen. Dies allerdings nicht aus grundsätzlichen Erwägungen heraus, so mein Kommentar, sondern nur momentan nicht, weil man als Bewegung noch nicht stark genug sei, dieses Level in größeren Teilen und auf lange Sicht zu halten und wegen des zu erwartenden Repressionsdrucks. Und jetzt der entscheidende Passus: Wenn aber der faschistische Mob wachse und sein Organisationslevel steige, könnten andere Kampfformen notwendig werden. Die Gefahr für Migrantinnen, Linke und andere Feinde der Faschisten sei aktuell und tödlich. Diese Positionierung erinnert mich ganz, ganz stark an die Anfang der 90er Jahre geführten linksmilitanten Tötungsdebatten im Kontext der damaligen fremdenfeindlichen Gewaltwelle. Damalige Absichtserklärungen in Richtung einer Art Antifa-RAF haben sich nicht materialisiert. Offenbar gibt es gegenwärtig aber Szeneangehörige, die mit ihren Bedrohungswahrnehmungen diesbezüglich weiter Handlungsbedarf sehen. Selbst im eher beschaulichen Mainz sind auf den Fensterbänken einer Shisha-Bar die Sprüche zu lesen: AfD wählen ist 33, fuck Nazis, und daneben: Nazis töten ist ethisch vertretbar. Über die Verhaltensrelevanz solcher Bekundungen lassen sich schwerlich Aussagen treffen. Aber die Annahme, dass sich radikalisierte Kleingruppen und oder Lone-Wolf-Akteure zu einer verschärften Gangart im Anti-Verhandlungsfeld berufen fühlen könnten, ist durchaus plausibel. Als Fallbeispiel kann man eine vom Generalbundesanwalt als kriminelle Vereinigung verfolgte militante Gruppe in Leipzig mit Kontakten nach Berlin anführen, die mit einer von Oktober 19 bis Juni 20 andauernden Tatserie von durchgeführten und geplanten Angriffen auf rechte Akteure in Erscheinung getreten ist. Dabei lassen die Wahl der Tatmittel, unter anderem Hammer und Radschlüssel als Schlagwerkzeug, Tötungsbereitschaften und das Level der Vorbereitungshandlungen, Ausspähungen, Einsatz gestohlener Kfz-Kennzeichen, Merkmale einer linksterroristischen Formation erkennen. Inwieweit ein Angriff auf eine Querdenker-Demo am 21.11. in Leipzig mit möglicherweise lebensbedrohlicher Tatbegehung, ist von Kopftritten auf am Boden liegende Personen die Rede, in dieses Muster passt, bleibt abzuwarten. Das wären meine Anmerkungen. Neueres Material liegt mir, wie gesagt, leider nicht vor. Und all das Gesagte wäre Anlass auch für vertiefende Analysen.
Herr Mletzko, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Ich denke, wir haben das Phänomen der linksradikalen Gewalt sehr ausführlich ausgeleuchtet. Vor allen Dingen, und ich denke, das ist gerade mit Blick auf die öffentliche Debatte besonders wichtig, auf der empirischen Ebene.
Lieber Herr Mletzko und lieber Alex, ich danke Ihnen und dir für dieses interessante Interview. Ich hoffe, es hat Ihnen, liebe ZuhörerInnen und Zuhörern, genauso gut gefallen wie mir. Sollten Sie noch Fragen oder Kritiken haben, freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen an kontakt@linke-militanz.de. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das Gespräch stellte keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen alleine die Autorinnen die Verantwortung.